Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Heute wurde der nationale Notstand ausgerufen. Nicht bei uns in Deutschland, sondern in Washington von US-Präsident Donald Trump.
We're going to be signing today and registering national emergency. And it's a great thing to do.
Er will Geld vom Kongress haben für seine Mauer zu Mexiko. 1,4 Milliarden gibt ihm der Kongress bisher. 6 Milliarden will er. Und durch diesen Notstand hat er theoretisch jetzt Zugriff auf 8 Milliarden Dollar. Ob das wirklich alles so kommt, wir sagen es euch. Außerdem könnte es bald Überwachungskameras geben in deutschen Schlachthöfen. Da gab es in letzter Zeit immer wieder Zwischenfälle mit schlimmen Szenen, Tierquälerei. Das soll jetzt alles videoüberwacht werden, um live zu sehen.
Was wird da gerade verladen? Wie geht man dort mit Tieren um? Und sich so eben von außen auf diese Systeme aufwählen können.
Sagt Barbara Otte-Kienast, Niedersachsens Agrarministerin. Sie hat diesen Vorschlag eingebracht, jetzt auch in den Bundesrat. Und jetzt am Wochenende wird's warm, ja, und da wachen auch die Zecken wieder auf. In den Wäldern und auf den Feldern bei Temperaturen von 7 Grad. Und es gibt neue Risikogebiete in Deutschland. Wo die sind, wir geben euch auch hier ein Update. Heute an diesem 15. Februar. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Er hat es angekündigt und er hat es auch getan. US-Präsident Donald Trump hat den nationalen Notstand ausgerufen heute, um an Geld zu kommen für seine geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko. Vor gut 2 Stunden hat er eine Rede gehalten und es offiziell verkündet. Julia Demming aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Was heißt das denn ganz genau für die USA?
Das heißt vor allem, dass es eine neue Eskalationsstufe gibt im Streit um Trumps Vorhaben, an der Grenze zwischen den USA und Mexiko eine riesige und hermetisch abgeriegelte Mauer zu bauen. Das war ja in den letzten Wochen schon ein großes Streitthema zwischen Demokraten und Republikanern und hat auch dazu geführt, dass der Haushalt in den USA zeitweise komplett lahmgelegt war.
Gestern sah es ja erstmal nach einer möglichen Einigung aus, ne?
Ja, gestern haben sowohl der Senat als auch das Repräsentantenhaus dem neuesten Haushaltsentwurf zugestimmt. Aber damit ist Trump nicht zufrieden. Darin ist nämlich zwar Geld für die Mauer vorgesehen, aber zu wenig, findet Trump. Da sind nämlich 1,4 Milliarden Dollar vorgesehen und Trump wünscht sich 6 Milliarden Dollar.
Nationaler Notstand, das klingt groß, das klingt bedrohlich. Was bringt jetzt dieser Notstand in der ganzen Sache?
Also der ermöglicht Trump, Geld anders zu nutzen, als es im Haushalt eigentlich eingeplant ist, wenn es bei diesem Notstand bleibt. Und es könnte aber auch noch passieren, dass der Notstand gekippt wird. Entweder dadurch, dass sich Trumps Republikaner und die Demokraten zusammentun oder wenn Trumps Vorhaben von US-Richtern gestoppt wird. Die Demokraten wollen nämlich gegen den Schritt klagen und das oberste Gericht in den USA hätte die Macht zu sagen, dieser Notstand ist nicht rechtens.
Wie sind denn aktuell die Reaktionen auf Trumps Ankündigung?
Ganz gemischt. Teilweise sind auch seine eigenen Parteimitglieder anderer Meinung als er. Und natürlich kommt vor allem von den Demokraten Gegenwind. Die demokratische Mehrheitsführerin Nancy Pelosi hat zum Beispiel gesagt, es gibt eine humanitäre Herausforderung an der Grenze zu Mexiko, aber keinen Notstand. Und dieser Meinung ist auch der ehemalige politische Berater David Gergen, der sagt, wir haben hier keine Krise, die einen Notstand rechtfertigt.
Das ist vorgeschoben. Jeder weiß das. Es geht um Politik. Alle anderen Notstände basierten auf echten Krisen der nationalen Sicherheit.
Ja, andere solcher Situationen, in denen es schon mal einen Notstand in den USA gab, das waren zum Beispiel die Anschläge vom 11. September 2001 und 2009 die Schweinepest.
Trotzdem meint Trump ja, dass die Situation an der Grenze zu Mexiko einen Notstand rechtfertigt. Wieso?
Er sagt, der Notstand mit der Umnutzung von Geldern für die Mauer ist dafür nötig, die nationale Sicherheit zu gewährleisten.
We're going to be signing today and registering national emergency. And it's a great thing to do, because we have an invasion of drugs, invasion of gangs, invasion of people, and it's unacceptable.
Ja, also er spricht von einer Invasion von Gangs, von Drogenbanden und von Menschen. Das sei nicht akzeptabel und deshalb müsse eine Mauer her. Dem kann man allerdings entgegensetzen, dass Statistiken zufolge die illegale Migration von Mexiko aus so niedrig ist wie seit 20 Jahren nicht mehr und dagegen ganz viele Menschen legal Asyl beantragen. Und auch, dass Drogen vor allem eigentlich auf dem Seeweg in die USA geschmuggelt werden und nicht etwa über die Landesgrenze.
Also man kann sich durchaus fragen, ob es sicherheitspolitisch wirklich wichtig ist, dort diese Mauer zu bauen oder ob diese Aktion, die Donald Trump jetzt durchzieht, auch vielleicht so ein bisschen politisches Kalkül ist, um an Wähler zu kommen oder seine Wähler zu befriedigen. US-Präsident Donald Trump hat den nationalen Notstand ausgerufen, will dadurch Gelder aus dem US-Haushalt gegen den Widerstand der Abgeordneten bekommen, um die Grenze zu Mexiko massiv abzusichern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Damit unsere Welt ein bisschen sicherer wird, treffen sich von heute bis Sonntagmittag sicherheitspolitische Experten, Staatsoberhäupter, Verteidigungsministerin in München auf der Sicherheitskonferenz im Bayerischen Hof. Zum 55. Mal findet das schon statt. Die Welt zu Gast in einem Saal. Über blaue Kapuzenpullis, Europafahnen und transatlantische Harmonie heute am ersten Tag spreche ich jetzt mal mit Klaus Remme, der die Sicherheitskonferenz für uns beobachtet. Klaus, es ging heute erstmal mit einem modisch-politischen Statement des Gastgebers, nämlich Wolfgang Ischinger, los. Was war denn da los?
Das sah schon ein bisschen merkwürdig aus, Thilo, muss ich dir sagen. Vor allen Dingen, weil ich Wolfgang Ischinger seit langem kenne. Und das ist ein Diplomat von altem Schrot und Korn. Und da heißt es bei einer solchen Konferenz natürlich Anzug. Und plötzlich stand er da mit einem blauen Hoodie und vorne auf der Brust die Europaflagge. Ein Geschenk seines Enkels zu Weihnachten. Er sagte, er trage es zum ersten Mal. Dahinter steckt natürlich der Gedanke, und den hat er ja auch im Vorfeld der Konferenz schon mehrfach ausgesprochen, dass er diese 55. Sicherheitskonferenz als eine Veranstaltung betrachtet, auf der klar werden soll, dass die Europäer und das europäische Gewicht in der NATO, im transatlantischen Bündnis, an Gewicht zulegen müssen.
Bundesverteidigungsministerin von der Leyen als erste dann, nach ihm dann der britische Verteidigungsminister Gavin Williamson. Das passt ja eigentlich sehr gut als Statement dann dazu, oder?
Ja, das ist so. Und natürlich ist der Brexit hier ein Thema auf dieser Konferenz. Williamson als sozusagen Co-Redner, wenn es um die Eröffnung ging, setzte ein Zeichen. Wir hatten auch vorher schon in der Veranstaltung, die auf die Konferenz hinleitete, den britischen Historiker Timothy Garton Ash, der den Brexit und den Schaden, den Europa nehmen würde, nicht nur Großbritannien, sondern auch Europa, wenn es tatsächlich zu einem Austritt der Briten kommt, ganz, ganz stark betont hat. Das sieht man hier ähnlich. In Sicherheitsfragen wird es mit Sicherheit ein großer Verlust sein, wenn die Briten gehen.
Was ist denn für dich jetzt an diesem ersten Tag dieser weltweit wichtigsten Sicherheitskonferenz so die Quintessenz? Große Themen haben wir gerade schon angesprochen. Die Stimmung auch harmonisch?
Naja, die Stimmung, die ist Business as usual. Es sind einfach wahnsinnig viele Leute hier in einem Hotel, das dafür viel, viel, viel zu klein ist. Ich will mal zwei O-Töne anspielen, dann merkst du schon, was hier die Themen heute waren. Zum einen ist da der NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der das Thema INF, also die Mittelstreckenraketen und den möglichen Vertragsbruch der Russen angesprochen hat. Es sind jetzt 6 Monate Zeit für die Diplomatie und Stoltenberg richtete doch einen dringlichen Appell an Moskau.
We call on Russia to verifiably destroy its intermediate range missiles. The clock is ticking. We are also preparing for a world with more Russian missiles in Europe.
Also die Uhr tickt, sagte er. Wir bereiten uns gleichzeitig vor auf eine Welt in Europa, in der es mehr russische Raketen geben wird, aber nutzt die Zeit und zerstört die Mittelstreckenwaffen. Das ist das eine Thema gewesen. Und das andere, was ich kurz ansprechen will, das ist der Streit ums Geld. Also die amerikanische Forderung an die Europäer, insbesondere die Deutschen, mehr Geld für die Verteidigung auszugeben. Lindsey Graham, einflussreicher Senator aus South Carolina, ahmte so ein wenig die Tonlage seines Präsidenten nach.
He will not accept the status quo just because everybody else has. And I think that's a good thing. Is NATO stronger today than it was 2 years ago? I think so.
Er sagte, Trump wird nicht nachgeben und er wird nicht akzeptieren, was andere jahrelang akzeptiert haben. Er halte das, eher Graham, für eine richtige Haltung, denn die NATO sei schon jetzt stärker als vor 2 Jahren, als Trump ins Amt kam. Und viele Redner, insbesondere Ursula von der Leyen, betonten, dass man sich angestrengt habe. Allein Deutschland, so sagte sie, habe seinen Verteidigungshaushalt seit 2014 um 36% gesteigert, Tendenz weiter steigend.
Die Sicherheitskonferenz, die 55. Sie findet in München momentan statt. Bis Sonntag wird diskutiert, was zu mehr Sicherheit führen soll auf dieser Welt. Das zumindest der Gedanke dieser Konferenz. Klaus Remme war das für Deutschlandfunk Nova live vor Ort.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute hat jeder zweite 14- bis 20-Jährige schon Hardcore-Sexfilme gesehen. Heute wissen Kinder angeblich, was Cumshot, Bukake und Gangbang ist. Heute laufen Pornos auf Smartphones, die jederzeit verfügbar sind. Das sind alles Ergebnisse einer Studie der Universität Hohenheim. Und die haben sich die Kollegen des Westdeutschen Rundfunks vom Format Die Story näher angeschaut. Der Journalist Carsten Binsack ist einer davon. Carsten, was habt ihr denn zusätzlich noch herausgefunden? Wann kommen Kinder heutzutage denn das erste Mal in Kontakt mit Pornos? Wirklich mit 14 Jahren?
Das geht auch runter. Wir haben halt in dem Film ein heute 14-jähriges Mädchen, die gesagt hat, irgendwie, die ist durch den Sexualkundeunterricht in der Grundschule, also in der dritten Klasse, aufmerksam geworden, wollte halt wissen, was das ist, wie das ist, war neugierig. Da war sie 9, 10 Jahre alt und hat sich dann auf die Suche nach einem Pornofilm gemacht und den eben auch gefunden. Mhm. Und der Sexualpädagoge, den wir getroffen haben, der den Sexualunterricht an den Grundschulen unterstützt, der sagt uns halt auch, ja, sowas kommt durchaus vor, der hört mittlerweile in der vierten Klasse Begriffe, auch Pornobegriffe, die er vor ein paar Jahren eben in der sechsten Klasse gehört hat.
Suchen denn die Kinder, die Jugendliche aktiv selbst nach diesen Inhalten?
Ja, also machen sie. Also die Studie sagt, dass es sozusagen eine 50-50-Aufteilung ist. Also 50% der Kontakte sind gewollt und 50% sind ungewollt. Also 50% machen sich die Kinder halt selber auf die Suche nach pornografischen Inhalten, weil sie neugierig sind, weil sie ja sich im Netz auf die Suche nach Sexualität machen. Aber 50% sind tatsächlich auch ungewollt, sei es, dass sie durch das gezeigt bekommen oder weil sie auf irgendwelche Streaming-Seiten gehen oder sich Musik runterladen und es dann als Werbung aufpoppt. Mhm. Oder ja, weil sie am Computer des großen Bruders sind und da eine Seite offen ist. Ja.
Was habt ihr rausfinden können, was das jetzt, dieser frühe Kontakt mit Pornos, verändert?
Also was so die konkreten Spätfolgen angeht, das kann man, glaube ich, nicht so sagen. Also ich glaube schon irgendwie so, dass sich halt diese sexuellen Vorlieben durchaus verändern können. Also die Kinder sehen halt Dinge und Bilder prägen ja wahnsinnig stark und die sehen Dinge und sehen eine Sexualität, die vielleicht nichts mit Realität zu tun hat und sehen das alles, bevor sie eigene sexuelle Erfahrung gemacht haben. Also die sehen und erleben quasi im Kopf schon alles, bevor sie selber den eigenen Kuss hatten und selber sexuelle Erfahrungen gemacht haben. Und ja, und das finden die Pädagogen, ja, machen sie sich schon sozusagen ihre Gedanken, wie gut das ist oder wie sinnvoll das ist, dass sie sowas sehen. Und es gibt sowas wie Unsicherheiten, die dann auch entstehen. Also eine Sexualpädagogin sagte uns, da kommen dann halt die jungen Mädchen zu ihr und fragen sie, ja, muss ich denn beim ersten Mal schon Analverkehr machen? Muss ich denn beim ersten Mal schon Oralverkehr machen? Und der Sexualpädagoge sagt, dass sich die Jungs Gedanken machen und unter Stress stehen, wenn sie ihren ersten Sex vielleicht mit Gleichaltrigen haben, dass sie sich Gedanken machen, ist mein Penis denn groß genug, weil sie so etwas eben auch alles irgendwie so durch diese Pornofilme vielleicht vorgelebt bekommen.
Jetzt habt ihr für euren Film auch mit einer Pornodarstellerin gedreht, sie befragt. Ist ihr denn auch bewusst, dass das mittlerweile Zuschauer sind?
Ja, das ist ihr, glaube ich, ein Stück weit bewusst, klar. Sie sagt auch irgendwie so, ja, Kinder und Jugendliche können an pornografische Inhalte kommen. Das hat sie selber an sich selber gemerkt, weil sie war selber 13 Jahre, hat uns davon berichtet, wie sie ihren ersten Porno gesehen hat, dass sie total verstört war selber. Es wäre ein Gangbang gewesen und sie wäre total verstört gewesen, dass so viele Männer und eine Frau, aber es hätte auch totale Reize auf sie ausgeübt und sie hat dann immer weitergeguckt. Und sie selber sagt natürlich irgendwie so, ja, Jugendschutz ist wichtig und sie will die Jugendlichen nicht darauf schubsen. Und sie selber sagt auch, ja, sie hält sich ja an den Jugendschutz, weil sie eine deutsche URL hat und da eine Alterskontrolle hat auf ihren Seiten. Also Videos, die sie selber hochlädt, können Jugendliche sozusagen nicht sehen. Aber trotzdem können die Jugendlichen ihre gerippten Filme auf anderen Plattformen sehen. Und da windet sie sich aber natürlich auch raus und sagt, ja, kann sie ja selber nichts für, weil die sind ja geklaut.
Wie verändert der frühe Kontakt, der frühe Konsum von Pornofilmen Kinder und Jugendliche? Das ist keine neue Frage, aber es ist eine spannende Frage, wird auch oft kontrovers diskutiert. Ganz aktuelles zu lesen, zum Beispiel, dass der IT-Verband Bitkom keine Lösung in einem Handyverbot sieht. Ganz anders wiederum der Verein Innocent in Danger, der stellt sich eher vor die Kinder und sagt, nee, die müssen geschützt werden, zur Not auch mit einem Handyverbot. Der Journalist Carsten Binsack war das, hat dazu recherchiert. Mehr Hintergründe könnt ihr momentan sehen in der ARD-Mediathek. Dort liegt der Film »Wenn Kinder Pornos schauen«.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir müssen über Zecken reden. Ja, diese kleinen fiesen Blutsauger, die an warmen Frühlingstagen, wie wir sie jetzt haben, auf Bäumen oder im hohen Gras lauern und nur darauf warten, dass wir vorbeikommen. Dann stürzen sie sich auf uns, auf unsere Kniekehlen und dann beißen sie sich fest. Zecken übertragen, und das wissen wir, Krankheiten wie Hirnhautentzündung, FSME, und das im letzten Jahr besonders häufig. Dominik Peters aus unserem Team hat sich's genauer angeschaut für uns. In Deutschland sind 2018 überdurchschnittlich viele Menschen erkrankt, ne?
Genau. Ich spreche es einmal noch aus. Frühsommer Meningoenzephalitis, kurz FSME. 583 Fälle hat es im vergangenen Jahr deutschlandweit gegeben. 20% mehr als im Vorjahr. Das ist Rekord bisher. Bisher war das höchste im Jahr 2006 mit 546 Fällen. Das geht aus dem aktuellen Bericht des Robert-Koch-Instituts in Berlin hervor.
Dass das so häufig ist, woran liegt das?
Vermutlich am guten Sommer 2018, sagt das Robert-Koch-Institut. Der hat günstige Bedingungen für die Übertragung von FSME-Viren geschaffen. Und natürlich auch bei schönem Wetter laufen wir auch eher mal mit Flipflops durchs hohe Gras als an einem verregneten Sommertag. Grundsätzlich gilt, Zecken werden so ab 7 Grad aktiv. Die Hauptzeit ist im Frühjahr und Sommer und dann so weiter bis zum Oktober. Aber das kann alles jährlich sehr stark schwanken. Wir hatten jetzt diesen Topwert in 2018. Vermutlich lag es am Wetter. Vielleicht wird es aber in diesem Jahr wieder deutlich weniger mit den Zecken oder mit den FSME-Erkrankungen.
Also dieser Anstieg ist das Neue. In diesem Bericht hast du aber auch gesagt, gibt es eine Überraschung in Sachen, wo das alles stattfindet. Ne?
Genau, es gibt einen Sprung nach Norden bei den Risikogebieten. Kurz zur Definition, das Robert-Koch-Institut bezeichnet einen Landkreis dann als Risikogebiet, wenn auf 100.000 Einwohner in 5 Jahren 5 FSME-Fälle bekannt werden. Bisher gab es Risikogebiete eigentlich immer nur in Süddeutschland. Bayern und Baden-Württemberg sind quasi flächendeckend Risikogebiete, außerdem südliche Teile von Hessen, Thüringen und Sachsen plus einzelne Landkreise im Saarland und Rheinland-Pfalz. Und jetzt sind wir aber erstmals im Landkreis Emsland in Niedersachsen. 320.000 Einwohner und 4 FSME-Erkrankungen im vergangenen Jahr.
Das ist jetzt erstmal, wenn man die Zahl hört, nicht wahnsinnig viel. Auch dieses, wenn auf 100.000 Einwohnern 5 Jahren 5 FSME-Fälle bekannt werden, das ist jetzt auch eigentlich erstmal gering, aber natürlich gut, dass man das überprüft. Wie äußert sich FSME?
Die Krankheit beginnt erstmal mit grippeähnlichen Beschwerden, also Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Fieber und so. Und bei vielen war es das dann auch. Die sind danach wieder fit. Manchmal geht die Erkrankung dann aber ungefähr nach einer Woche in die zweite Phase. Dann entzünden sich die Hirnhäute und das Rückenmark wieder mit so Fiebersymptomen. Und bei ganz schweren Verläufen kann es dann auch so sein, dass Arme und Beine taub werden, gelähmt werden, dass man Probleme hat zu schlucken, zu sprechen, zu atmen, dass man super müde wird.
Und im schlimmsten Fall kann diese Krankheit auch tödlich sein, ne?
Genau, das kann sie in wenigen Extremfällen, muss man sagen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sagt, etwa einer von 100 Erkrankten, bei denen das Nervensystem befallen ist, stirbt an der Infektion. Ältere Leute sind eher gefährdet und Männer sind mehr gefährdet als Frauen, sagt das Robert-Koch-Institut.
Bist du geimpft?
Ich bin nicht geimpft und das sind nur sehr wenige. Das tut offenbar kaum jemand. 98% der gemeldeten Fälle, wo jemand erkrankt war im vergangenen Jahr, da waren die Patienten nicht geimpft. Deswegen rät das Robert-Koch-Institut auch, so eine Schutzimpfung vorzunehmen, weil natürlich so ein Großteil der Erkrankungen vermeidbar wird. Matthias Pulz, Präsident des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes, der hat zum Thema Impfungen im NDR jetzt gesagt.
Letztlich muss jeder selber bewerten, gibt es in meinem Tagesablauf Situationen in meinem Leben, dass ich gefährdet sind, weil ich eben draußen bin, und dann habe ich auch Anspruch drauf. Es ist ein Anspruch, den ich dann auf die Impfung habe, dass es von den Kassen regelhaft übernommen wird.
Gilt übrigens nicht für eine andere typische durch Zecken übertragene Krankheit, die Borreliose. Da bildet sich nach einem Zeckenstich oft so ein charakteristischer roter Ring auf der Haut. Betroffene bekommen dann Muskel- und Gelenkschmerzen oder Fieber. Dagegen gibt's keinen Impfschutz, das kann man nur im Nachhinein mit Antibiotika behandeln.
Zecken-Know-how an dieser Stelle ein klein bisschen, weil die Zecke wieder erwacht. Jetzt, wenn's wärmer wird, ab 7 Grad ist die wieder aktiv.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute war ein Tag, da ist Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting mit, ja, was war das? Ein Baum, ein Strauch? Mit was bist du da hereingekommen,
Stefan? Ein Gehölz. Eine Schlehe.
Eine Schlehe.
Ja.
Die war sehr spitz.
Ja, die hat Dornen und im Moment sieht die auch erstmal ziemlich verknöchert aus, aber schon bald soll die wunderschöne Blüten bekommen.
Willst du bei uns ein bisschen was aufwerten, weil es dir irgendwie nicht naturell genug ist bei uns oder was war der Hintergrund?
Auch. Aber hier bei der Schlehe geht es auf jeden Fall um Bienen, um Insekten. Und wir haben das Problem, in Bayern haben wir gehört, gibt es dieses Volksbegehren Biene.
Nächsten Dienstag runder Tisch.
Richtig, also das ist ein Riesenthema, das ist auf der Agenda. Und wir können natürlich meckern, wir können uns Sorgen machen, aber wir können auch was tun. Und deswegen war ich heute im Gartencenter.
Wie das im Gartencenter gewesen ist bei dir und wie wir im Kleinen vielleicht ein bisschen was gegen das Artensterben machen können, das hören wir jetzt von dir. Fangen aber erstmal mit einer kleinen Bestandsaufnahme an.
Ja.
Erstmal ist man einfach schockiert.
Niemand kennt die genaue Zahl. Niemand weiß, wie viele Insekten es vor einem oder zwei Jahren gab. Aber es gibt Indizien dafür, dass gerade etwas passiert, dass ihre Zahl sinkt.
Es gibt ja auch Eigenbeobachtungen, zum Beispiel weniger Insekten auf der Windschutzscheibe.
Auch Maja Rottleb vom NABU kennt diese Zahl nicht. Aber es gibt eine Studie aus einem Biotop.
Unsere Studie, die wir gemacht haben, die Krefelder Studie, hat ja in einer räumlichen Einteilung innerhalb eines Naturschutzgebietes herausgefunden, dass die Insekten wirklich zu 80% zurückgegangen sind.
80%.
Also es ist schon sehr ernst.
Und jetzt? Fingerpointing in Richtung Politik und Agrarlobby? Kann man machen, aber bis die sich bewegen, könnten wir auch jetzt schon loslegen.
Also im Prinzip kann jeder, egal ob er einen Garten hat, einen Balkon oder nur ein Fensterbrett, was für die Insekten tun.
Und das machen wir jetzt. Der Ort? Gartencenter Dingers in Köln. Die Mission? Investieren in Insektenschutz.
Ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten bei uns im Betrieb. Ja, fangen wir vielleicht mal mit ein, zwei Gehölzen an.
Auch wenn jetzt gerade noch keine Biene fliegt und draußen wenig blüht. Mit den nächsten warmen Temperaturen geht's los. Also Gartenmeister Christian Spreitzer hinterher, den Gang entlang, dann rechts rauf auf den Hof und da steht sie.
Prunus spinosa.
Genau, das ist der botanische Name, Prunus spinosa, zu Deutsch die Schlehe.
Was Naturschutz angeht, sowas wie das eierlegende Wollmilchgehölz.
Sie sehen eine ganz, ganz offene Blüte und die Staubgefäße sind ganz gut für die Biene anzufliegen und sieht auch noch wunderschön aus.
Der Vorteil der Schlehe? Wenn die Insekten bald aktiv werden, blüht sie schon. Das ist besonders gut für Hummeln, die noch einige Wochen vor den Bienen unterwegs sind.
Das Schöne hier bei der Schlehe ist auch noch, dass sie eine blaue Beere bekommt. Sie kann zu Likören verarbeitet werden, zu Marmeladen. Ein außergewöhnlicher Geschmack. Und sowas kann man auch kaum kaufen.
Im Winter werden die Stängel auch noch von Insekten als Winterquartier genutzt. Und wegen ihrer Stacheln lieben einige Vogelarten sie als Brutplatz. Spreitzers Alternative zur Schlehe, das wäre die Kornellkirsche.
Kornellkirsche bzw. Cornus mars, der botanische Name. Und hier ist es jetzt eine Sorte, Golden Glory. Golden Glory hat einfach viel, viel mehr Blüten, als das die Wildform ausbilden würde.
Schlehe wie Kornellkirsche sind insekten- und bienenfreundlich. Es wäre doch gut, wenn man das direkt auf den Schildchen lesen könnte.
Nee, das stand da nicht drauf, weil die Etiketten von den Produzenten der Gehölze geliefert werden. Und ja, da wird noch nicht so viel drauf geachtet, dass der Kunde wirklich dann auf die Biene nochmal hingewiesen wird.
Etwas weiter sind da die Produzenten der kleinen blauen Tütchen mit den Sämereien.
Genau, die haben ein Symbol.
Da ist die kleine Biene drauf.
Ein Herz für Nützlinge steht drauf. Auf den alten Etiketten nur die Honigbiene, auf den neuen auch andere Insekten. Am Ende wird es die Saatmischung Hängende Gärten, inklusive Buschwinden, Kapuzinerkresse und Zwergzinieren. Dazu die Schlehe für 18,99. Dann noch Töpfe und ein Sack Blumenerde. So wird die Deutschlandfunk Nova Dachterrasse zum Bienenbuffet, das die komplette Insektensaison steht.
Diese Gehölze sind eben ganz, ganz früh im Jahr für die Biene interessant und wichtig. Und das sind Dinge, die dann später im Jahr wichtig sind. Aber gerade was spät im Jahr ist, ist für die Biene wichtig, weil sie dann eben ihre Honigvorräte ja bildet und aufstockt für den Winter.
Zusätzlich zum Futter ist natürlich auch Wohnraum wichtig. Spreitzer rät hier zum Insektenhotel. Das gibt's sogar schon auf der Nova Dachterrasse. Momentan ziemlich ausgebucht.
Das ist schon mal nicht schlecht.
Ja, finde ich auch. Und zwischen den Gießeinsätzen für die Schlehe und dem Einsaattermin der hängenden Gärten im April vielleicht noch mal ein bisschen Druck machen. Politisch.
Und wer in kleineren Kommunen lebt, der kann auch mal seine Regierung dort sozusagen mal ansprechen, ob die nicht auch mal was für den Insektenschutz machen wollen. Das ist gerade sehr im Kommen.
Stichwort Bayern halt, das Bienenvolksbegehren.
Ja. Volksbegehren kommt immer gut.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Videoüberwachung kann unseren Alltag natürlich sicherer machen, wenn man jetzt mal von Datenschutzbedenken absieht. Videoüberwachung soll den Alltag in deutschen Schlachthöfen sicherer machen. So will es Barbara Otte-Kienast, Niedersachsens Agrarministerin, heißt, Kamera im Schlachthof aufhängen.
Dann ist es möglich, dass amtliche Kontrolleure sich über Handys zum Beispiel einwählen können auf diese Kamera, um zu gucken, morgens zwischen 4 und 5, was wird da gerade verladen, wie geht man dort mit Tieren um und sich so eben von außen auf diese Systeme aufwählen können.
Das würde 300 Schlachtbetriebe in Niedersachsen betreffen. Aber nicht nur, denn heute an diesem Freitag wurde der Vorschlag in den Bundesrat eingebracht. Heißt, es könnte auch ganz Deutschland betreffen. Alexander Budde ist unser Landeskorrespondent in Niedersachsen. Warum gibt es denn jetzt diese Forderung nach Videoüberwachung? Da muss ja in Niedersachsen ordentlich was vorgefallen sein.
Ja, genau. Hier in Niedersachsen, das ist ja das Mastland Nummer 1, da hat es eine ganze Reihe von Skandalen in den letzten Monaten gegeben. Heimliche Aufnahmen von Tierschützern brachten die ans Licht und die setzen natürlich die Politik arg unter Druck. Also bei einem Betrieb hier nahe Hannover, da war zum Beispiel auf einer minutenlangen Videosequenz zu sehen, wie Schweine über einen Gang zur Tötungsbox getrieben werden. Offenbar muss es da schnell gehen. Jedenfalls sieht man ein Mitarbeiter, der die Schweine immer wieder mit einem Elektroschocker malträtiert. Und es gibt noch krassere Fälle andernorts im Land, also da, wo Kühe nach Betäubung und dem Stechen noch Regungen zeigten und offenbar was mit der Betäubung überhaupt nicht funktioniert hat.
Was sind denn die Ursachen für diese Verstöße, für diese Skandale? Du hast schon gesagt, es muss schnell gehen.
Ja, diese Ursachen, die sind strukturell bedingt. Das sagen zumindest Kritiker wie Achim Spiller. Der Preisdruck und der Zeitdruck, das sind hier ganz wichtige Faktoren, sagt er. Er ist Agrarökonom aus Göttingen und so etwas wie das rote Tuch für viele Unternehmer aus der Fleischbranche.
Wir haben es mit einer Branche zu tun, die unter hohem Kostendruck arbeitet und die auch bekanntlich mit vielen ungelernten Leiharbeitskräften arbeitet, die auch persönlich unter hohem Druck dann stehen. Das erhöht natürlich tendenziell das Risiko, dass mit Tieren schlecht umgegangen wird.
Ja, weil mit den Menschen, die dort arbeiten, halt eben auch schlecht umgegangen wird, meint Spiller. Und die Undercover-Aufnahmen der Tierschützer, die machten deshalb Sinn. Denn einiges sei zwar verbessert worden, aber nicht gut, meint er. Und wir haben immer noch ein Kontrollproblem. Das meinen aber viele Beobachter auch, mit Kameras allein nicht auszuleuchten und zu beseitigen ist, denn die müsste man dann in jeden Winkel hängen quasi. Mhm. Viel besser seien Hinweisgebersysteme, also der Schutz von Whistleblowern aus der Belegschaft, aber die haben ja meistens nicht mal einen Betriebsrat und den möchte ich sehen, der da prekär sich an die Medien wendet oder gar an die Aufsicht.
Wobei wir jetzt ja auch gerade eben die Agrarministerin Niedersachsens gehört haben, Barbara Otte-Kienast, die gesagt hat, Kontrolleure können jederzeit eben reinschauen, können sehen, was in den Schlachthöfen passiert durch diese Videoüberwachung. Oder geht es auch am Ende darum, dass sich jemand nochmal hinsetzt und das ganze Material auswertet?
Ja, also sie sagt auf jeden Fall, die Kontrollbehörden sollen uneingeschränkten Zugriff auf diese Überwachungsbilder haben. Die Veterinäre, so stellt sie sich das vor, die sollen sich reihum aufschalten, also simpel per Smartphone-App. Die Technik macht es angeblich möglich, sich so kurze Sequenzen anzugucken und dann zack zum nächsten Betrieb. Perspektivisch, sagt sie, könnte auch künstliche Intelligenz hier einmal wirken und die würde man auch brauchen, denn diese Veterinäre sind jetzt schon personell unterbesetzt und mehr Stellen für die Analyse dieser Bilder, die sind auch nicht versprochen.
Gibt es denn nicht Probleme auch mit dem Datenschutz, wenn es die Videoüberwachung gibt?
Ja klar, dieser Tierschutzanspruch, der wird ganz heftig erwartungsgemäß mit nationalen und europäischen Bestimmungen zum Datenschutz kollidieren. Da klagen auch die ersten Mitarbeiter, die sich da nicht beobachtet sehen wollen. Und ja, solche Beobachter rechnen auch nicht mit einer schnellen Umsetzung dieser Initiative, jetzt eher mit jahrelangen Verhandlungen.
Also könnte man auch sagen, das ist vielleicht der falsche Ansatz, zu sagen, wir videoüberwachen das alles. Wir brauchen einfach mehr Zeit in diesen Betrieben.
Ja, also die Initiative, die führt an dem Kern der Probleme dieser Missstände vorbei. Das meint zum Beispiel die tierschutzpolitische Sprecherin der Grünen im Niedersächsischen Landtag, Miriam Staute. Und jetzt den schwarzen Peter allein dieser Belegschaft zuzuspielen, das sei reine Augenwischerei.
Die wichtigste Maßnahme wäre, dass die Akkordarbeit in den Schlachthöfen verboten wird. Es kann nicht sein, dass unter Zeitdruck geschlachtet wird, dass die Arbeiter nach Stückzahl bezahlt werden. Das ist einfach mit dem Tierschutz nicht vereinbar.
Ja, sagt Miriam Staute.
Videoüberwachung in deutschen Schlachthöfen. Heute wurde dieser Vorschlag aus Niedersachsen in den Bundesrat eingebracht. Die Bedenken daran hat unser Landeskorrespondent in Niedersachsen, Alexander Budde, für uns zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.